Willkommen zurück bei Frère Rogers Tagebuch Kampf und Kontemplation. Jetzt die letzten Einträge vom 5. Januar bis 4. April 1972. Ich will mein Tagebuch wieder zur Hand nehmen. Das Schreiben, dieses langsame Reflektieren, wobei ich Mühen und Erkenntnisse in abgerundeten Zeichen auf die Seite, die im Lampenschein leuchtet, aufzeichne, ist durch nichts zu ersetzen. An düsteren Tagen, an denen wir sogar repressiver Intoleranz ausgesetzt sind, denke ich gerne an Johannes den 23., der oft sagte, fröhlich sein, Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen. Es ist 2 Uhr morgens. Im Garten ist es mild, eine frühlingshafte Nacht. Als ich einige Minuten unter dem Windfang saß, sah ich durch das Fenster das Innere des hellen Saales. Der Boden aus Tannenplanken hatte eine warme, zitronengelbe Färbung. Vergangene Woche frage ich den kleinen Jean-Paul, für wen wir beten sollen. Er sagte, für alle Menschen auf der Erde. Welcher Sinn für das Universale bei einem kleinen Kind? Es ist wahr, seit 2000 Jahren verkünden wir die unfassbare Hoffnung auf einen Christus, der gekommen ist, um jedes menschliche Wesen frei zu machen. Nicht nur jene, die ausdrücklich aus ihm leben, sondern jeden Menschen an jedem Ort. Nicht nur einige Privilegierte oder einen einzigen Volksstamm, sondern die Menschen aus allen Rassen und aus allen Völkern. Meine Generation wird oft hart in die Zange genommen. Einerseits fordert die alte, erschöpfte Kirche Erklärungen und Begründungen, andererseits sind Bestrebungen der jungen Generation da. Da heißt es, mit beiden solidarisch bleiben. Bei der Post ist ein wichtiger Brief. Er kommt von einer Bauersfrau. Ich gebe ihn hier wieder. Werde ich den Mut haben, ihn stehen zu lassen, wenn ich später für die Veröffentlichung eine Auswahl unter den Tagebuchabschnitten treffe? Sie schreibt, während ich Ihnen schreibe, komme ich mir selbst lustig vor. Wer bin ich, arme Bäuerin, dass ich an Bruder Roger schreibe? Und doch möchte ich Ihnen Danke sagen, besonders für Fest ohne Ende. In diesem Buch spricht ein Freund zu mir von unserem Freund mit Worten, die ich wohl fühle, aber nicht sagen kann. Danke für Ihren Optimismus, Ihr Vertrauen auf den Menschen und für Ihren dichterischen Schwung, der so jung und frisch ist, trotz aller Schwierigkeiten. Ich antworte ihr gleich, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Mit Clement spaziere ich durch die Weingärten von Sol, roter Erdboden. Lange Nebelstreifen ziehen über den Jura und umschließen die weite Landschaft. Solche kurzen Spaziergänge geben neuen Schwung. Und dazu dieser Bruder mit seiner Lebensfreude und seinem Lachen, das nur so hervorbricht. Die getrennten Christen mit ihrer vielfältigen konfessionellen Zugehörigkeit werden ohne Schwierigkeit immer neue, gute Gründe finden, um ihre parallelen Wege beizubehalten. Parallele Wege, die sich niemals treffen können, gerade das sagt ja der Begriff parallel. Die guten Gründe werden zur feststehenden Ausrede. Aber heißt das letztlich nicht, dass Volk Gottes in seiner ökumenischen Erwartung irreführen? Da seit einigen Jahren katholische Brüder zu uns gehören und wir mit ihnen in unserem Haus in der gleichen Gemeinschaft leben, konnten wir einen neuen schöpferischen Weg finden. Wenn man beginnt zusammenzuleben, dauert es nicht lange und es bildet sich eine gemeinsame Treue heraus. Ein langer Brief von Hector. Es ist ein harter Kampf, den er gemeinsam mit armen Bauern in Kolumbien führt. Da ich heute Morgen zu beschäftigt war, las ich den Brief am Nachmittag zu Ende. Darin teilt er mir mit, dass Bischof Valencia tödlich verunglückt ist. Monsignore Valencia, ein offener, von vielen missverstandener Mann, war für die jungen Christen und sogar für viele nichtchristliche Revolutionäre in Kolumbien ein Mann, dem man vertrauen konnte. Nach dem Abendgebet war die Communauté versammelt, um einen zukünftigen Bruder aufzusuchen. Ich wollte vom Tod des Bischofs sprechen. Für so viele Kolumbianer, die für die Gerechtigkeit kämpfen, reißt dieser Tod eine Lücke. Wer wird sie ausfüllen? Diese Frage bedrängte mich so sehr, dass mir die Stimme versagte. Unmöglich, auch nur drei Worte herauszubringen. Ich musste den Bruderrat abbrechen. Gestern sagte meine Mutter zu einer Freundin, ich rede mit Gott und wir verstehen uns gut. Ich bete für jeden. Wenn ich dazu zu schwach bin und es mir nicht mehr möglich ist, versteht Gott auch das. Vor einigen Tagen sagte sie zu Ghislain, vor Gott ist eines wichtig, das Herz. Seit gestern sind wir in Barcelona, um einer Einladung des Abtes von Montserrat zu folgen. Er hatte uns im vergangenen Jahr in Taizé besucht. Als wir am Freitag durch Perpignan fuhren, hatte ich den Wunsch, Madame du Rocher, die Großmutter eines Bruders, kennenzulernen. Beim Einbruch der Dunkelheit finden wir die enge Straße, in der sie wohnt. Ich treffe eine Frau, ihr weißes Haar ist bandartig geflochten. In ihren Zügen erkenne ich ihren Enkel, ich umarme sie spontan mitten auf der Straße. Wir treten in ein kleines, dunkles Zimmer ein. Zuerst ist unsere Gastgeberin atemlos vom Treppensteigen, dann wird ihre Stimme fester und schließlich klangvoll. Sie kündigt mir an, dass ihr Pfarrer und auch der Bischof kommen werden, um mich zu grüßen. Ich versuche abzuwehren. Ich bin ihretwegen da, ich will sie hören. Noch weiß ich nicht viel von ihr, aber ich ahne bereits, welche intuitive Kraft in ihr lebendig ist. Im Halbdunkel erkenne ich im ersten Stock eine Terrasse, etwas Grünes hier im ersten Stock. Sie führt mich hin. Hier verbringe ich den ganzen Sommer. Der Palmbaum inmitten des winzigen Gartens ist der höchste der Stadt. Dichtes Laubwerk umschließt schmale Blumenbeete. Ich atme den Duft dieses Stückchens Erde im Herzen einer alten Stadt. Einige Sekunden stelle ich es mir vor, ein Sommer an diesem verborgenen Ort, eine erfüllte Einsamkeit. Nach dem Essen erzählt sie von ihrem Mann. Viele Bilder ziehen an uns vorüber. Ein Weihnachten in der Provence, als es zu Kriegsende an Nahrung fehlte. Gegen den Wunsch ihres Mannes hatte sie auf dem schwarzen Markt 1 Kilo Zucker erstanden, um Süßigkeiten zu bereiten. Die Worte reihen sich aneinander, Mistelzweige und gelber Honig. Es wird spät. Trotz ihres Einspruchs brechen wir auf mit Robert und Patrick, um die Nacht jenseits der spanischen Grenze zu verbringen. Von einem Pfad aus, auf dem wir gestern gingen, sah ich das Gebäude von Montserrat gleichsam eingesenkt zwischen zwei zerklüfteten Höhen. Auch unser christliches Leben hängt zwischen zwei Bergen. Zwischen dem Berg der Verklärung, wo Christus alles, was im Menschen ist, aufnimmt und verwandelt, das Gute wie das weniger Gute, den Hass wie die Liebe, und den Berg, wo Jesus versucht wurde. Es war verführerisch, was ihm sein Versucher anbot, die Herrschaft über alle Reiche der Welt. An die Wand meines Zimmers habe ich eine Fotografie von Chu Enlai angebracht, die ich in Spanien aus einer Zeitung ausgeschnitten habe. Der Staatsmann hat seine Hand erhoben, um Nixon bei seiner Abreise aus China zu grüßen. Auf dem Gesicht des alten Intellektuellen liegt ein unsagbares Leid. Pierre-Yves sprach von der Stimme in uns, die zweifelt und uns zuflüstert, ja, Gott wählt manche Menschen aus, aber an mir ist nichts, worauf er seinen Blick hat richten können. Mein Gebet geht nicht über eine Projektion meines eigenen Ich hinaus. Dazu führte er aus, ist das Demut? Beinahe, und doch ist es das genaue Gegenteil. Es ist nichts anderes als eine Form maßloser Selbstliebe, eine Liebe, die sich in Hass umgekehrt hat. Doch wenn man sich selbst hasst, steht man dem Stolz näher als der Demut. Wenn wir es nicht wagen, zumindest ein wenig an unsere Liebe zu Gott zu glauben, werden wir auch nicht an Gottes Liebe zu uns glauben können. Wenn heute da und dort in der Welt bestimmte christliche Institutionen zerfallen, wird das letztlich etwa zum Besten der Kirchen sein, vielleicht im Hinblick auf eine kommende Gemeinschaft? Ein junges argentinisches Ehepaar teilt mir seinen Entschluss mit anderen Ehepaaren eine Wohngemeinschaft zu bilden. Ich frage, ob sie bereit sind, das Provisorische dieses Vorhabens anzunehmen. Ich weiß wohl, dass in jeder Familie, so offen und großzügig die Eltern auch sein mögen, gewisse menschliche Gegebenheiten zugrunde liegen müssen. Würden aber bei Ihrem Plan Ihre Kinder nicht zu vielen verschiedenen Zwängen unterworfen sein? Die gleichen Fragen besprechen wir mit einigen jungen Ehepaaren, die sich darüber Gedanken machen, bald bei uns auf dem Hügel zu leben. Vor einigen Monaten erfuhren wir, dass, ohne unser Wissen, ein kapitalistisches Unternehmen gegründet wurde mit dem Ziel, in der Nähe von Taizé ein Luxushotel, ein Motel und ein Feriendorf zu errichten. Finanzleute hatten sich überzeugen lassen, hier biete sich ein gutes Geschäft, das man nicht versäumen dürfe. Große Erleichterung, als wir nun hören, das Projekt sei gescheitert. Heute Nacht hatte ich einen poetischen Traum. Ich bin noch ein Kind und meine Schwestern sind mit mir. An einem klaren Morgen gehen wir durch eine sehr breite, ansteigende Allee, die von hohem, dichtem Laubwerk überdacht ist, kunstvoll geschnitten. In diesem Grün flattern bunte Vögel. Ein schöner grüner Vogel mit glänzendem Gefieder stürzt dicht neben mir herab. Am oberen Ende der Allee weitet sich der Horizont, eine rötlich-blasse Landschaft. An einem Laden am Weg bleiben wir stehen. Ich fülle einen geflochtenen Tragkorb mit den verschiedensten Gegenständen, Spielzeug, Geschenken. Montag in der Karwoche. Die Lesungen der Passionsgeschichte fallen auf einen Erdboden, der aufgewühlt ist von vielen Ereignissen in diesen Tagen. Zusammen mit vielen Jugendlichen hier und anderswo lassen wir den trockenen Erdboden unseres eigenen Ich umpflügen. Viele sind einander begegnet überall auf der Erde. Was an vielfältigen Entdeckungen, tiefer Freundschaft, gegenseitigem Vertrauen. Aber wir sind auch auf Dunkles gestoßen. In den letzten Monaten wurde verschiedentlich ein Druck auf uns ausgeübt, der bis an die Grenzen des Erträglichen ging. Wir haben festgestellt, dass es eine tiefsitzende Angst vor der Jugend gibt. Man fürchtet, dass wir der Jugend zu viel Gehör schenken. Wie oft habe ich sagen hören, diese jungen Leute werden euch an der Nase herumführen. Es gibt kein wirkliches gemeinschaftliches Wagnis, in dem nicht auch die Versuchung auftaucht. Der Verführer bot Christus alle Reiche der Erde an, wenn er sich ihm unterwerfen wollte. Diese Reiche der Erde tragen bestimmte Namen. Das trügerische Streben nach Einfluss auf andere, der Wille zur Macht. Sie führen zu Zerstörungen und ins Nichts. Doch wir wollen diese Rückzugsgefechte vergessen. Dann bleibt uns eine Dynamik, die uns weit, sehr weit treiben wird. Heute wandeln sich viele menschliche Verhaltensweisen. Eins bleibt gleich, die Tendenz, alles immer sofort haben zu wollen. Daher eine gewisse Gleichgültigkeit der Geschichte gegenüber. Dennoch bleibt der Mensch immer an die unmittelbare oder ferne Vergangenheit gebunden, mit der er letztlich nicht brechen und die er nicht aufheben kann. Erbe der Vorväter oder genetische Bestimmung, wer kann es entscheiden? Ostermorgen. Nach der Eucharistiefeier waren es so viele, die mir den Auferstehungsgruß bringen wollten, dass ich innerlich über meine Grenzen lachen musste. Ich erfand eine Geste. Ich drückte den Kopf derer, die ununterbrochen vorbeiströmten, an meine Schulter. Der eine oder andere sagte ein Wort, manchmal ein sehr ernstes Wort. Wie vielen Blicken bin ich innerhalb von 2 Sekunden begegnet? Wie viele sind auf der Suche nach einem verlorenen Land? Gott ist ganz Licht, so sehr, dass wir nicht sehen können. Er ist ein Gott, vor dem unsere Augen blind werden. Christus fängt dieses verzehrende Feuer auf und lässt Gott durch seine Einfachheit durchscheinen. Ob man es weiß oder nicht, Christus ist da, jedem ganz nah. Er ist da wie ein unbemerkter Begleiter, wie Licht in unserer Finsternis, wie ein brennendes Feuer im Herzen des Menschen. Er hat sich so sehr an die Menschen gebunden, dass er bei ihnen bleibt, auch wenn sie es nicht wissen. Aber Christus ist, wie Gott, auch ein anderer als wir. Er existiert frei in sich, er könnte ohne den Menschen existieren. Er ist das Gegenüber des Menschen, der ihn unablässig sucht, von Angesicht zu Angesicht. Er ist zuvor und geht über das menschliche Wesen hinaus. Der Tag wird kommen, da sich in ihm alles Geschaffene vollenden wird, alle Welten, die vielleicht in anderen Geschöpfen nach dem Ebenbild Gottes bewohnt sind. Wenn über unsere heutigen Vorstellungen hinaus eine neue Weite der Gemeinschaft sichtbar würde, hätte auch sie immer und allein in Christus ihren Ursprung. Der Leib Christi, seine Kirche, kann immer nur weiter werden, bis er das All umfasst. Welche Ereignisse dieser Tage sind für uns die stärksten? Sicher das Treffen von 16.000 jungen Menschen. Sicher die Ankündigung, dass das Konzil im Jahr 1974 beginnen wird. Mehr aber noch das gemeinsame Gebet. In diesen Ostertagen hat es uns alle wie durch einen sturmbewegten Ozean getragen. Es hat uns mitgerissen, trotz der schweren Spannungen und Kämpfe, die durch gegenwärtige und kommende Widerstände hervorgerufen werden. Als freie Menschen stehen wir in einer Neuschöpfung. Daher wissen wir, was wir suchen. Nichts ist zu befürchten. Das war das Tagebuch von Frère Roger, Kampf und Kontemplation. Danke, dass du mit mir diesen Weg gegangen bist. Danke, dass du mit mir auf die Worte von Frère Roger gehört hast. Ich sage dir, bleibe behütet und bleibe mit vielen anderen auf dem Weg, den Gott mit dir und mit mir und allen auf der Welt gehen will.